Heute gibt es von mir 10 Tipps, die euch helfen werden, einen noch entspannteren Turn auf dem Wasser zu genießen. Herzlich willkommen zum Podcast von Charterbar Yachting. Mein Name ist Ubit Usun, ich bin Geschäftsführer der gleichnamigen Yachtcharteragentur und selbst auch leidenschaftlicher Segler. Tja, und als Segler habe ich natürlich auch selbst angefangen mit Chartern vor vielen, vielen Jahren und habe da so einige, viele Charter schon hinter mir. Und jetzt habe ich natürlich tagtäglich mit der Thematik zu tun. Und hier gibt es natürlich so viele Möglichkeiten des Charterns. Damit meine ich, was die Vorbereitung betrifft und die Art und Weise, wie man seinen Turn plant und ja, wie man dann auch vor Ort seinen Turn quasi gestaltet, jetzt was das Organisatorische betrifft. Und da haben wir ja auch schon so das ein oder andere im Rahmen unserer Podcasts oder auch YouTube-Videos schon mal besprochen oder schon mal thematisiert. Und ich habe mir gedacht, ich könnte mal so 10 Punkte zusammenschreiben, die meiner Meinung nach mit Sicherheit nicht von jedem von euch befolgt werden. Der ein oder andere wird das eine oder andere hier vielleicht auch schon kennen oder auch schon selbst nutzen und tun, aber vielleicht auch nicht eben alles. Und das sind eben so 10 Punkte, die meiner Meinung nach tatsächlich helfen können, dass der Turn ein bisschen unkomplizierter, einfacher, ein bisschen leichter von der Hand geht. Damit meine ich aber auch schon die Planung im Vorfeld. Und bevor ich jetzt so viel Zeit damit verplempere, euch allgemein was darüber zu sagen, steige ich eigentlich gleich schon mal ein. Und ich habe das auch versucht, so ein bisschen chronologisch aufzubauen, dass es quasi vom Buchungsprozess, von der ersten Idee bis zum Ende des Turns dann quasi geht. Hier gibt es natürlich noch viele, viele andere Tipps. Falls ihr zum Beispiel das ein oder andere habt, wo ihr sagt, Mensch, das ist mit Sicherheit auch ganz interessant, weil ich das selber so nutze, dann könnt ihr das ja auch im Endeffekt in den Rezensionen mit reinschreiben oder einfach mal eine E-Mail schreiben und uns verraten, was ihr denn da so selbst immer so macht, was euch hilft. Ja, fange ich mal an. Punkt 1 ist jetzt ein bisschen Eigenwerbung, aber das soll es eigentlich gar nicht mal in dem Moment sein, denn es ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass ihr eure Charterbuchung, eure Anfrage über eine wirklich renommierte Agentur macht. Und das sind unter anderem natürlich wir, aber wir sind nicht die einzigen, die es gibt. Es gibt mit Sicherheit noch die ein oder andere Agentur, die ähnlich wie wir arbeitet. Damit meine ich einfach, die wissen, von was sie sprechen. Und eine Agentur ist insofern ganz interessant für einen Kunden, weil er hier jemanden hat, der sich in der Branche auskennt und der was mit der Anfrage auch anfangen kann. Das heißt, wenn man selber als Kunde jetzt ein Schiff in einem bestimmten Revier sucht, dann kann man natürlich auf die ein oder andere Online-Plattform gehen und sieht dann da auch hunderte von Schiffen und zig Rabatte und Ausstattungsmerkmale und bei dem einen Schiff gibt es ein paar Extras, bei dem anderen gibt es wieder weniger Extras und ähnlich ist es ja tatsächlich auch auf den Online-Plattformen beziehungsweise auf den Webseiten oder Suchmaschinen der Agenturen, keine Frage, aber ich meine hiermit einfach, dass man sich meiner Meinung nach dort gerne mal Ideen holen kann und dann vielleicht auch schon mal eine Anfrage im Zusammenhang mit dem ein oder anderen ausgewählten Schiff starten kann. Aber das Wichtigste ist, dass man hier einfach einen Ansprechpartner hat. Jemanden, der sich in der Branche auskennt und der eben auch weiß, okay, in dieser Destination, in diesem Revier gibt es so und so viel Vercharterer. Davon sind 40-80%, keine Ahnung, gute Vercharterer, mit denen man gute Erfahrungen gemacht hat. Und dann wird man natürlich auch zu einem logischerweise aus Sicht der Agentur guten Vercharterer gelotst. Denn die Agentur hat ja auch Interesse daran, dass der Kunde auch noch für die Zukunft bleibt. Und also zumindest eine gute Agentur sollte genau dieses Interesse verfolgen. Und das Schöne für den Kunden ist ja, er zahlt ja jetzt nicht mehr Geld für das Schiff, nur weil er über eine Agentur gebucht hat. Denn die Agentur bekommt ihre Provision ja von dem Vercharterer, weil die Agentur jetzt quasi den Kunden vermittelt hat. Beispielsweise, das Schiff kostet 2000 Euro, dann zahlt der Kunde normalerweise diese 2000 Euro, ob er das jetzt über die Agentur oder über den Vercharterer direkt oder wie auch immer bucht. Und wenn über die Agentur gebucht wird, dann erhält quasi die Agentur diese Provision, die Vermittlungsprovision von dem Vercharterer. Also wichtig für den Kunden zu wissen, ich kann hier eine zusätzliche, sehr, sehr, sehr wichtige Leistung in Anspruch nehmen, ohne etwas dafür zu zahlen. Heißt, eine Agentur kann kann natürlich objektiv mich beraten und sagen, okay, dieser Schiffstyp ist unserer Meinung nach jetzt zwar bei, keine Ahnung, 3, 4 Vercharterern verfügbar, aber wir würden dir empfehlen, eben dieses Schiff zum Beispiel bei dem einen oder anderen zu buchen, denn da haben wir positive Erfahrungen gemacht. Der zweite Vorteil, und das ist meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr wichtiger Vorteil, auch wenn er nicht ganz so oft vorkommt, was auch ganz gut ist, ist aber der, dass natürlich die Agentur auch immer Ansprechpartner für den Kunden bleiben kann. Auch wenn der Vertrag zwischen dem Vercharterer und dem Kunden zustande kommt, egal ob der Kunde über eine Agentur gebucht hat oder direkt bei dem Vercharterer, hat der Kunde natürlich hier bei einer Buchung über die Agentur die Möglichkeit, im Zweifel die Agentur als Mediator mit einzuschalten. Und das kommt schon immer mal vor, dass wenn zum Beispiel der Kunde und der Vercharterer sich bei irgendeiner Geschichte nicht ganz einig sind oder wenn der Kunde einfach Hilfe braucht vor Ort und vielleicht mit dem Vercharterer nicht ganz zurechtkommt oder wenn es in irgendeiner Art und Weise vielleicht sogar Regressansprüche geben sollte, dann ist es natürlich wertvoll, wenn man noch eine Agentur als Mediator hat, die dann vielleicht hier auch objektiv einfach behilflich sein kann und vielleicht sogar bei dem einen oder anderen Vercharterer ein stärkeres Wort für den Kunden einlegen kann, als wenn der Kunde jetzt hier irgendwie auf sich allein gestellt wäre. Noch ein weiterer Vorteil ist natürlich jetzt für zukünftige Geschichten, dass wenn ein Kunde über eine Agentur bucht und der Kunde möchte einmal in Griechenland chartern, das nächste Mal vielleicht in der Türkei, dann vielleicht in Italien und dann vielleicht in der Karibik, dass er dann bei der Agentur natürlich immer den gleichen Ansprechpartner hat, der ihn da immer natürlich dementsprechend beraten kann. Und dass man hier natürlich auch gewisse Vorteile hat, wenn man irgendwo zum Stammkunden wird. Also das zum einen Punkt 1, über eine Agentur buchen. Meiner Meinung nach macht es sehr, sehr vieles einfach, weil man eben auch viel in der Planung richtig machen kann und das einfach in professionelle Hände geben kann. Punkt 2 ist auch etwas, etwas Freiwilliges, aber meiner Meinung nach fast schon verpflichtend. Und das ist eine richtige Versicherung abzuschließen. Und damit meine ich zum Beispiel die Skipperhaftpflichtversicherung, die meiner Meinung nach definitiv abgeschlossen werden sollte. Wir haben zu diesem Thema auch schon in der Vergangenheit den einen oder anderen Beitrag gehabt. Wir haben auch schon mal mit der Hamburger Yachtversicherung Schomaker hier ein YouTube-Video gemacht über die einzelnen Versicherungen, die man abschließen kann. Und bei der Skipperhaftpflicht ist es meiner Meinung nach deswegen so wichtig, dass man die hat. Denn diese Versicherung greift dann, wenn der Skipper von einem Dritten für irgendetwas haftbar gemacht wird. Denn der Skipper muss sich dann in irgendeiner Art und Weise hier natürlich wehren und ohne eine Versicherung ist das einfach sehr, sehr, sehr schwierig und ich möchte nicht in der Situation stecken, wie es dann ist, wenn man sich da in irgendeiner Art und Weise behaupten muss oder beispielsweise, ihr seid irgendwo rumgefahren und seid in irgendein Seegebiet gekommen, wo ihr jetzt vielleicht nicht hättet fahren dürfen und ihr kriegt dann im Nachhinein aus Italien irgendein offizielles Schreiben und man will von euch den Betrag XY und man macht euch haftbar dafür. Oder einem Crewmitglied ist irgendetwas passiert und die Hinterbliebenen, ich meine, das ist natürlich der Worst Case, machen einen verantwortlich für irgendetwas. Das ist jetzt erstmal ganz egal, um was es geht. Grundsätzlich ist es einfach so, dass man die Höhe des Schadens bei einer Skipperhaftpflichtversicherung tatsächlich nicht abschätzt kann. Und deswegen ist es meiner Meinung nach wichtig, dass man hier einfach eine Versicherung hat und einfach Profis an seiner Seite hat, die einem da helfen können. Die zweite Versicherung, die sehr gerne abgeschlossen wird und die ich auch sehr sinnvoll finde, ist die Kautionsversicherung. Ihr wisst ja, wenn man ein Schiff chartert, dann hat man immer eine gewisse Kaution zu hinterlegen, welche in erster Linie mal die Schäden an dem gecharterten Schiff deckt. Also beispielsweise die Kaution sind 2000 Euro und ihr habt einen Schaden am Schiff verursacht mit 3000 Euro, dann sind die 2000 Euro auf jeden Fall schon mal weg. Der Rest ist normalerweise über die Vollkaskoversicherung des Schiffes abgedeckt. Warum sollte man so eine Versicherung abschließen? Gut, zum einen finde ich es immer ganz angenehm, da man ja immer in einer Crew unterwegs ist, kann es natürlich schon mal sein, dass der ein oder andere einen Schaden verursacht oder ein Fender verliert oder dass irgendetwas kaputt geht. Und allein da kommt dann natürlich schon mal die Thematik auf, okay, wer begleicht den Schaden jetzt? Nehmen wir es aus der Bordkasse? Soll es derjenige allein zahlen? Ist er sich überhaupt seiner Schuld bewusst? Sagt er vielleicht, nein, das habe ich nicht abgerissen, das war jetzt einfach schon marode. Und alleine diese Geschichte abzuwenden, ist es meiner Meinung nach sinnvoll, so eine Versicherung abzuschließen. Denn wenn man sich das in der Crew teilt, und so machen wir das zum Beispiel immer, sind es nur ein paar Euro pro Kopf. Und ja, ich finde einfach, da segelt sich's einfach ein bisschen leichter und ich find's einfach angenehmer. Soll natürlich nicht heißen, dass wenn man so eine Versicherung abgeschlossen hat, dass man dann ja wie die Wilden auf dem Schiff hausen sollte, weil ja dann ohnehin alles irgendwie abgedeckt ist. Aber gut, das setze ich jetzt mal voraus. Aber wie gesagt, das ist einfach schön, wenn man weiß, okay, die Dinge, die man abdecken kann, die man versichern kann, die sollte man versichern. Es gibt natürlich außer diesen Versicherungen noch eine weitere Anzahl von Versicherungen. Da kann man sich mal schlau machen, einfach mal mit einem der hiesigen Versicherern mal telefonieren, zum Beispiel mit der Hamburger Yachtversicherung, wie gesagt, oder auch mit der Yachtpool oder auch mit der Panthenius und wie sie noch so heißen, mit der Eis. Und das sind einfach Profis, die können einen da beraten und dann kann man wissen oder kann man erfahren, was man eventuell sonst noch vielleicht zusätzlich abschließen sollte. Ja, Punkt 3 betrifft die Planung des Turns innerhalb der Crew. Das heißt, ein Crew-Treffen sollte man definitiv machen, dass man die Crew auch mal so ein bisschen darauf vorbereitet, was man da auf dem Turn so vor sich hat. Da hatten wir auch schon mal eine Folge darüber gemacht, wie wichtig das meiner Meinung nach ist, dass man hier jeden so ein bisschen darauf aufmerksam macht oder einweist, was da so geplant ist. Aber wir wollen ja heute darüber sprechen, was einem den Turn so ein bisschen erleichtert. Und da finde ich das Thema Packen in der Crew ganz interessant. Denn es gibt ja so einige Dinge, die man auf einem Turn gerne dabei hat und die aber der gesamten Crew zugutekommen. Zum Beispiel ein mobiler Lautsprecher über Bluetooth. Und bevor dann jeder so etwas einpackt, macht es dann doch schon mal Sinn, dass man sich bei einem Crew-Treffen im Vorfeld darüber unterhält und dann vielleicht in Erfahrung bringt, wer denn zum Beispiel solche Lautsprecher hat und dann nimmt man halt die beste mit. Oder vielleicht hat sogar einer eine wasserfeste dabei. Oder zum Beispiel, es geht darum, dass man sagt, Mensch, so eine Hängematte, die man dann aufs Vorschiff spannen kann, vielleicht hat ja schon irgendeiner so etwas und dann nimmt man die mit. Ja, dann gibt es wieder einen anderen. Wir haben zum Beispiel einen bei uns, der hat ganz viel Mückenspray dabei gehabt. Dann hat er halt irgendwie 5 Dosen davon mitgenommen. Also was ich damit sagen möchte ist, es gibt so einige Dinge, die einfach sinnvoll sind und die man dann nicht, ja, die dann nicht jeder einzeln mitnehmen sollte, sondern die man dann einfach, wenn man sich abspricht, so einpacken sollte, dass das dann zum Beispiel eins reicht, aber dass man darüber gesprochen hat. Ja, die nächste Geschichte ist, was auch wiederum die Planung betrifft und das macht man dann im besten Fall in Abstimmung mit der Agentur. Das ist zum einen eine Proviantliste, eine Erstproviantierung. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich zu einem Zeitpunkt ankomme und eventuell mein Schiff auch schon ein bisschen früher übernehmen kann, dann ist es vielleicht kontraproduktiv, wenn ich dann noch zum Einkaufen gehen muss am ersten Tag, wenn ich beispielsweise gleich aufs Wasser eben will. Und dann macht es Sinn, wenn man eine sogenannte Proviantierungsliste in Anspruch nimmt, die die Vercharterer heutzutage fast ausnahmslos anbieten. Dort kann man dann, wenn man diese im Vorfeld eben zum Beispiel über uns erhält, einfach ankreuzen, was man haben möchte. Da stehen dann auch schon die Preise. Und man muss ja jetzt hier nicht für die ganze Woche einkaufen. Das würde ich sowieso nicht empfehlen. Aber man kann zumindest schon mal sagen, okay, das ganze Wasser ist dann schon mal gebunkert. Wir haben dann schon mal Brot, wir haben dann schon mal ein bisschen Früchte, ein paar Getränke. Einfach mal so die Dinge, dass man mal die ersten paar Tage etwas hat. Und dann kann man ja immer noch einkaufen gehen. Also das spart auf jeden Fall sehr viel Geld. Am ersten Tag, finde ich, ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn man so etwas in Anspruch nimmt. Ansonsten finde ich es immer ganz schön, wenn man gerade in den Ländern, wo man da unterwegs ist, auch selber mal einkaufen geht. Ich finde es immer sehr, sehr angenehm, sehr urig, wenn man da dann einfach auch in so kleine Geschäfte und so geht. Deswegen also jetzt nicht für die ganze Woche einpacken, aber um wirklich Zeit zu sparen am ersten Tag, ist es tatsächlich eine ganz gute Idee, meiner Meinung nach. In diesem Zusammenhang dann auch noch gleich zum nächsten Punkt, und zwar ist das der Transfer. Und natürlich kann man, wenn man irgendwie jetzt dann ankommt in seinem Zielgebiet am Flughafen, einfach in ein Taxi steigen und Richtung Basis fahren. Es ist allerdings auch in vielen Revieren so, dass es Sinn macht, sich wirklich einen Transfer zu besorgen, vor allem dann, wenn man jetzt nicht in ein normales Taxi passt, sondern zum Beispiel zu siebt oder so ist und einen Kleinbus bräuchte. Dann finde ich es manchmal ganz cool, wenn man eben bei dem Vercharterer auch natürlich gerne über uns einfach einen Transfer organisieren lässt. Der Vercharterer hat da seine Kontakte oder hat dann vielleicht auch ein eigenes kleines Unternehmen, mit dem er das betreibt oder auch einen eigenen Transfer, den er anbieten kann. Und dann ja, ist es natürlich sehr bequem. Man kommt am Flughafen einfach aus der Tür raus. Da wird ein Schild gehoben und da steht dann der Name drauf. Du steigst einfach ein. Du weißt im Vorfeld, was es kostet. Und es ist alles organisiert und geregelt. Und du wirst vor allem genau dort rausgelassen, wo du rausgelassen werden sollst, nämlich direkt an der Basis. Und du bist gleich schon mal im ersten Kontakt mit dem Vercharterer. Das ist deswegen auch ganz interessant, weil ich nämlich im Zusammenhang mit diesem Transfer ja auch dem Vercharterer die Information gebe, okay, ich komme um eine bestimmte Zeit an. Und wenn das zum Beispiel so sein sollte, dass ich vormittags ankomme, dann ist natürlich auch für den Vercharterer das Signal, okay, der Kunde kommt beispielsweise schon um 8 oder 9 Uhr an, dann sollten wir vielleicht auch mal sein Schiff im Vorfeld oder etwas früher vielleicht fertig machen als das ein oder andere Schiff des Kunden, der vielleicht erst um 16 Uhr oder um 15 Uhr ankommt. Denn auch der Vercharterer hat ja ein Interesse daran, dass hier nach der Reihe abgefertigt wird und dass die Kunden, die früher ankommen, dann auch früher ihr Schiff übernehmen können. Ja, und das kann man ein bisschen in Kombination nehmen mit der Proviantliste, mit dem Punkt 4, den ich angesprochen hatte. Und insofern kann man da tatsächlich ein bisschen bequemer anreisen, ein bisschen Zeit sparen. Gut, kommen wir zum Punkt 6 und den habe ich jetzt eigentlich schon richtig verraten hier, merke ich gerade. Und zwar ist das der Early Check-In. Darüber hatten wir auch schon mal eine Folge gemacht. Hier vielleicht nochmal ganz kurz. Wie gerade eben schon gesagt, in Zusammenhang mit dem Tipp mit dem Transfer, ist es für den Vercharterer natürlich eine wertvolle Information zu wissen, wann man ankommt. Auch wenn man jetzt keinen Transfer in Anspruch nimmt, ist es ja eine Information, die von Vercharterer oft angefordert wird und die auch sehr wichtig ist. Und wenn man in diesem Zusammenhang auch einen Wunsch äußert, zum Beispiel das Schiff vielleicht schon früher zu übernehmen, dann wird man vom Vercharterer in der Regel auch nie ein Nein hören. Allerdings, man bekommt auch nie ein garantiertes Ja. Aber das liegt im Endeffekt daran, dass man nicht wissen kann, ob das Schiff, welches man gechartert hat, in der Vorwoche nicht vielleicht irgendwie beschädigt wurde und dass es da eventuelle Reparaturen gibt, die gemacht werden müssen. Und solche Reparaturen würden natürlich dazu führen, dass das Schiff dann nicht vormittags schon fertig wäre, beziehungsweise mittags schon fertig wäre, sondern dass die Reparaturen einfach die Bereitstellung des Schiffes einfach verzögern würden. Deswegen wird so etwas nicht garantiert. Aber der Vercharterer weiß dann Bescheid und wird auch alles in seiner Macht Stehende tun, um das tatsächlich auch umzusetzen. Denn wie vorher schon gesagt, ist es auch dem Vercharterer recht, wenn er natürlich die Kunden auch der Reihe nach abfertigen kann. Es ist nie schön für einen Flottenbetreiber, wenn er die Schiffe vorbereitet und die Kunden mit ihrem Gepäck irgendwie an der Basis stehen oder im schlimmsten Fall am Steg stehen und warten, bis das Schiff fertig ist. Das heißt, auch die haben tatsächlich ein Interesse daran, dass die Kunden so schnell wie möglich ihre Schiffe übernehmen können, den Check-in machen können und dann aufs Wasser können und dass die Kunden in Anführungsstrichen einfach auch dann ja abgefertigt werden können. Also, wenn ihr frühs ankommt, dann informiert uns nicht nur über eure Ankunftszeit, sondern wenn ihr tatsächlich das Schiff schon schneller übernehmen wollt, gerne diesen Wunsch auch äußern. Wir werden das dann weitergeben und der Vercharterer wird sein Bestes tun, damit er das auch umsetzen kann. Unabhängig davon bin ich ja ein Freund davon, am ersten Tag immer in der Marina zu bleiben. Ich brauche dann immer so ein bisschen, um erstmal so runterzukommen und ich erkunde dann meistens auch so ein bisschen erst noch die Marina und der Stadt oder Dorf, wo auch immer eben der Hafen ist. Mir gefällt das immer ganz gut, aber wie gesagt, wenn einer schnell aufs Wasser möchte, dann tatsächlich die letzten Punkte, die ich angesprochen habe, ganz wichtig. Also wie gesagt, Early Check-In anfragen, im besten Fall einen Transfer organisieren lassen und eine Proviantierungsliste im Vorfeld ausfüllen, dann ist man normalerweise auch recht flott auf dem Schiff. Gut, jetzt ist man dann auf dem Wasser. Was gibt's jetzt für Tipps, die einem den Turn ein bisschen vereinfachen können? Und hier habe ich etwas, was ich jetzt, was ich natürlich jetzt immer noch in meinem Kopf habe, weil wir erst vergangenen Mittwoch eine Live-YouTube-Sendung über dieses Thema gemacht haben. Da hatte ich den Axel Dülberg von der App MySea in unserer Sendung. Der Axel ist der Gründer und der CEO dieser App. Und mit dieser App kann man online Liegeplätze buchen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich auch schon probiert habe und was faszinierend ist, was funktioniert. Es ist nicht in jedem Revier verfügbar und es ist in erster Linie, sage ich jetzt mal, in Kroatien ein Thema meiner Meinung nach, weil einfach diese App gerade in Kroatien eben sehr, sehr viele Marinas, Liegeplätze, Bojenfelder eben auch abdeckt. Und allerdings kann man zum Beispiel die App auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Griechenland, auch nutzen. Aber ich finde sie eben sehr, sehr vorteilhaft für Kroatien. Das heißt, ich bin dann tatsächlich einfach auf dem Schiff und kann dann während des Segelns über diese App einfach mal gucken, wo ich dann übernachten möchte. Ich kann dann online mir diesen Liegeplatz dann reservieren. Der ist dann auch verbindlich für mich reserviert. Und ja, warum ist das einfach? Das ist einfach, also meiner Meinung nach in erster Linie deswegen einfach, weil ich dann nicht die Angst haben muss, hoppla, kriege ich da jetzt noch einen Platz oder kriege ich da keinen? Und ich habe vor allem auch sogar die Möglichkeit, hier ein Online-Check-in mit meinem Schiff dort zu machen, denn all meine Schiffsdaten werden schon automatisch dann zum Beispiel in diese Marina, wenn ich da übernachten möchte, geleitet, sodass die schon alles fertig haben, alle Dokumente fertig haben. Und ich spare mir natürlich auch einen Haufen Zeit, muss dort nicht in das Büro, muss nicht all die Sachen ausfüllen und machen und tun, sondern es läuft alles automatisch. Also wen diese App mal interessiert, einfach mal bei uns auf YouTube auf den Kanal gehen. Das ist wie gesagt ein Video, was jetzt letzten Mittwoch online gegangen ist, was wir da live mit ihm geführt haben. Über eine Stunde haben wir darüber gesprochen, viele, viele Fragen darüber beantwortet. Und wer diesbezüglich da noch Fragen haben sollte, kann sich auch direkt bei MyC melden. Aber das ist definitiv etwas, was einem den Turn, zumindest jetzt speziell in Kroatien, sehr vereinfachen kann. Ja, dann habe ich noch einen Punkt, und zwar die Einweisung der Crew. Das ist ein Thema, welches ja eigentlich immer erfolgen sollte, und zwar nicht vom Base Manager, der dann natürlich den Skipper einweist. Hier vielleicht übrigens nochmal kurz zwischenrein ein kleiner Tipp. Also bei der Einweisung des Base Managers würde ich definitiv immer auch den Co-Skipper mitnehmen, weil einfach vier Augen und vier Ohren mehr hören und sehen. Und das macht definitiv Sinn. Außerdem ist der Co-Skipper dann auch immer ein bisschen mehr integriert. Der Rest der Crew sollte meiner Meinung nach da jetzt nicht dabei sein. Aber mir geht es hier um die Einweisung der Crew. Und das wird sehr oft vernachlässigt. Meistens ist es so, dass gerade in den ersten Turns, die man als Skipper macht, dass das dann noch recht ernst genommen wird und dann immer weniger wird. Ich finde das aber sehr wichtig. Und ich finde das vor allem wichtig, dass es am ersten Tag geschieht. Denn da hat auch noch jeder so ein bisschen den Kopf dafür, dann ist es auch thematisch passt es zusammen, man ist gerade neu auf dem Schiff. Es macht Sinn, dass man das macht, nachdem man die Einweisung des Base Managers bekommen hat, dass wenn dann die Crew auf dem Schiff ist, dass man dann tatsächlich die wichtigsten Dinge einfach auch nochmal mit der Crew durchgeht. Und damit meine ich logischerweise auch, wie man jetzt die Toiletten benutzt, denn das ist ja immer wieder Thema. Aber es geht dann auch einfach um die Sicherheitsaspekte. Es geht dann auch darum, wo sind die Schwimmwesten? Und ich meine, ich weiß, es gibt Reviere und Zeiten, da wird man die Schwimmweste definitiv nicht ein einziges Mal nicht mal anschauen, weil es einfach 30 Grad hat und kaum Wind hat. Aber es ist schon sinnvoll meiner Meinung nach, dass man als Skipper das mal den Crewmitgliedern zumindest beim Check-in oder kurz nach dem Check-in einfach mal zeigt und sagt, hey, guck mal, hier ist deine Schwimmweste, nimm sie mal raus, leg sie mal an, schau, ob sie passt, und wenn sie nicht passt, dann stell sie so ein, dass sie dir passt. Einfach, dass jedes Crewmitglied das schon mal einmal zumindest gemacht hat. Schaden kann es nicht, ich finde es wirklich sehr, sehr wichtig. Dann sollte man auch mit der Crew mal durchgehen, die Elektronik des Schiffes, also wo kann ich welchen Schalter, welcher Schalter ist für was, damit zum Beispiel auch nicht aus Versehen irgendwelche Schalter nachts angelassen werden, dass dann vielleicht nicht aus Versehen der Kühlschrank immer wieder läuft und dass da jeder so ein bisschen ein Auge drauf hat. Das sind einfach Dinge, die einem als Skipper auch das Leben wirklich erleichtern, denn wenn die ganze Crew über diese Dinge Bescheid weiß, dann ist man nicht allein dafür verantwortlich, dass eben solche Dinge immer so sind, wie sie sein sollen, dass man nicht immer abends dann über das Schaltpanel gucken muss und ist jetzt wirklich alles korrekt, sondern wenn das jeder weiß, dann ist das einfach ein Vorteil. Der nächste Punkt, beziehungsweise ist immer noch der gleiche Punkt, gehört zur Einweisung, ist der, dass man den Co-Skipper am ersten Tag richtig mit einbeziehen sollte. Der Co-Skipper muss meiner Meinung nach am ersten Tag definitiv schon das Steuer in der Hand haben. Der Co-Skipper sollte definitiv auch am ersten Tag bei einem Anker- oder Anlegemanöver auch schon was getan haben. Und zwar auch so, dass es der Rest der Crew sieht. Das ist auch eine psychologische Geschichte, denn wenn dem Skipper tatsächlich etwas passieren sollte, dann ist ja der Co-Skipper derjenige, der dann das Schiff bewegen muss und fahren muss. Und wenn zum Beispiel die Crew sich noch nicht so gut kennt, ist es ein riesiger Vorteil, wenn die Crew schon das Vertrauen zum Co-Skipper aufbauen konnte. Und deswegen auch eben bitte alles am ersten Tag. Auch ist es so, dass der Skipper, dass der Co-Skipper natürlich, wenn er am ersten Tag schon mal an Steuer durfte und oder ankern durfte, anlegen durfte oder ablegen durfte, dass er dann natürlich auch eine gewisse Sicherheit schon mal verspürt und sich dann im Falle eines Falles auch viel sicherer fühlen kann, hier zum Beispiel zu agieren und das Steuer in die Hand zu nehmen und dann einfach auch zu fahren. Also das finde ich persönlich ganz gut, und selbst wenn da jetzt nichts passieren sollte, sodass der Co-Skipper das Steuer übernehmen muss oder die Verantwortung übernehmen muss, ist es, finde ich, einfach auch für die Gruppe ganz gut, dass man immer weiß, okay, hier gibt es einfach zwei Leute, die wissen, wie ich das Schiff zu führen habe, und man fühlt sich da einfach sicherer, und auch der Skipper fühlt sich normalerweise sicherer. Also auch ich fühle mich immer besser, wenn ich der Verantwortliche auf dem Schiff bin, wenn ich weiß, dass es hier noch jemand anderen gibt, der das einfach auch kann oder der im Falle eines Falles die Verantwortung übernehmen kann. Und sei es einfach das, dass ich jetzt mal als Skipper von Bord gehe und mal kurz an Land will und der Co-Skipper ist auf dem Schiff und es ist zum Beispiel viel Wind und ich bin mir nicht sicher, ob der Anker hält. Und wenn ich das am dritten, vierten Tag irgendwie mache und ich weiß aber, dass der Co-Skipper problemlos den Motor anmachen kann, den Anker raufholen kann und neu ankern kann, dann fühle ich mich einfach wohler. Und ich denke, ich spreche da für jeden Skipper, dieses Gefühl, das man als Skipper auf dem Schiff hat, dass dieses Verantwortungsgefühl, das ist ganz schwer, dass einem das jemand nehmen kann. Das ist auch einfach so, wenn man nachts auf dem Boot ist und man schläft da irgendwie immer nur mit einem geschlossenen Auge. Dieses Verantwortungsgefühl ist schon recht groß. Und ihr könnt es tatsächlich minimieren, wenn ihr den Co-Skipper richtig einweist und ihm auch die Möglichkeit gibt, bereits am ersten Tag einfach auch ein bisschen was selber zu machen. Ja, dann bin ich schon bei Punkt 9. Und Punkt 9 ist für mich auch etwas, was ich inzwischen immer mache. Und zwar am Ende des Turns hat man ja oft das Problem, wenn man dann zurück in die Marina geht, dass man dann an der Tankstelle ist und dort sind zig Schiffe und man manövriert immer nur vorwärts, rückwärts, rechts und links, und ich hasse das, weil wenn ich vor einer Tankstelle 2 Stunden lang warten muss und das mit dem Steuer in der Hand und immer Vorwärtsgas, Rückwärtsgas geben muss, dann ist das sehr, sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr, sehr stressig, und jeder Skipper weiß, wie stressig es im Endeffekt sein kann, am letzten Tag dann ohnehin dieses ganze Prozedere hinter sich zu bringen, mit in die Marina fahren und tanken und anlegen, dann vor allem in der Marina, und dann noch Checkout und solche Sachen. Und da möchte ich nicht auch noch stundenlang vor der Tankstelle stehen. Ja, aber was ist da jetzt die Lösung? Tja, ich meine, ohne zu tanken in die Marina fahren geht ja nicht, beziehungsweise geht manchmal schon. Es gibt tatsächlich auch teilweise Angebote, wo es heißt, du musst nicht tanken und zahlst dann einen gewissen Pauschalbetrag. Aber das ist ja eher die Ausnahme. Das heißt, wie kann ich das machen, dass ich dieses Problem umgehe? Eigentlich ganz einfach. Und zwar muss ich nur meinen Turn so planen, dass ich an dem letzten Tag schon am Vormittag an der Marina bin. Ich weiß, ihr werdet jetzt sagen, das mache ich sicherlich nicht, denn ich will ja meinen letzten Tag noch segeln bis spätestens 17 Uhr, beziehungsweise ich will tatsächlich auch nicht vor 17 Uhr in der Marina sein. Ich werde ja jetzt nicht schon vormittags dort reinfahren. Ihr sollt auch nur reinfahren, um zu tanken. Ich mache es tatsächlich so, dass ich dann um 10, 11 Uhr sowas in der Marina bin, dort tanke und dann einfach nur in die nächste Bucht fahre. Und dort bleibe ich dann bis kurz vor 17 Uhr, wo ich dann wieder zurück in der Basis sein muss. Und dann, ja, lichte ich den Anker, fahre Richtung Marina, fahre an der Tankstelle vorbei, wo zig Yachten anstehen und tanken wollen, und fahre dann einfach bei mir in der Basis dann einfach in die Lücke. Und der Tank ist voll, man sollte da jetzt nicht irgendwie noch 20 Seemeilen fahren, nachdem man getankt hat. Aber wenn man da in die nächstgelegene Bucht fährt, dann spricht da definitiv überhaupt nichts dagegen. Und man hat tatsächlich nicht nur Zeit gespart, sondern vor allem eben auch Stress gespart. Ja, jetzt bin ich schon am letzten Punkt, und das ist der chronologisch gesehen, ja, meiner Meinung nach eben auch letzte Punkt. Und zwar ist es eine Mängelliste. Die Mängelliste, damit meine ich jetzt die Liste, die man eventuell auf oder notiert, wenn man Dinge an dem Boot feststellt, die jetzt nicht funktionieren oder ein paar Kleinigkeiten, dass da vielleicht irgendwo was locker geworden ist oder dass vielleicht irgendwo was ausgetauscht gehört. Hört sich jetzt in erster Linie danach an, dass das eine Erleichterung für die Basis ist. Ja, definitiv, das ist eine Erleichterung für die Basis, denn die kann natürlich anhand einer solchen Liste viel besser Reparaturen vornehmen und vor allem haben die dann natürlich schon alles auf dem Teller serviert und können dann natürlich auch schnell reagieren. Nein, es ist auch eine Erleichterung für euch, denn eine solche Mängelliste, die sollte man nicht irgendwie am Ende des Turns zusammenschreiben, sondern es genügt, wenn man sich einen Zettel zum Beispiel am Kartentisch irgendwie hingelegt hat und dort dann während der Woche, wenn irgendetwas einem auffällt, einfach kurz einen Stichpunkt dort hinterlässt. Wenn es natürlich etwas Größeres ist oder wenn es etwas Wichtiges ist, was ausgetauscht werden müsste oder wenn es vielleicht sogar etwas ist, wo ihr sagt, nein, um Gottes Willen, dafür benötige ich eine Kompensation, weil es etwas so weitreichendes ist, dann müsst und sollt ihr natürlich auch gleich die Basis kontaktieren, damit diese auch die Möglichkeit haben, diesen Fehler gleich zu beheben, beziehungsweise zum Beispiel Ersatzteile zu bestellen, die dann auch pünktlich eintreffen, damit zumindest die nächste Crew diesen Fehler dann nicht mehr hat. Nein, ich meine, es ist einfach so, dass wenn man diese Dinge notiert, dass man dann am Ende des Turns auch gar nicht mehr mods grübeln muss und riesige, lange Gespräche mit dem Base Manager führen muss, was denn hier funktioniert und was nicht, sondern dass man alles schon mal notiert hat und dass man ihm das zeigen kann und sagen kann, okay, mir sind hier 3-4 Punkte aufgefallen, man kann es ihm dann immer noch schnell zeigen, aber dadurch vergisst man nichts. Es ist eine sehr, sehr faire Geschichte und meiner Meinung nach ist es etwas, was einem eben nicht nur selber das Leben da oder beziehungsweise die Situation erleichtert, sondern natürlich auch dem Nächsten, der dann natürlich auch davon profitiert. Tja, und wenn das natürlich jeder machen würde, dann hätten wir alle was davon. Also insofern hier auch wieder schön immer ehrlich die Punkte notieren, mit dem Vercharterer besprechen und dann haben wir alle was davon. Ja, das waren nun also all die 10 Punkte. Ich gehe jetzt nochmal im Schnelldurchlauf durch, damit ihr das nochmal alles ganz kurz im Kopf habt. Und legt dann nochmal los. Also einmal die Agenturbuchung beziehungsweise bucht über eine renommierte Agentur, damit ihr hier auch wirklich etwas Gutes habt, damit ihr jemanden habt, der euch beraten kann, damit ihr jemanden habt, den ihr immer fragen könnt und damit ihr vor allem auch einen Mediator habt, falls es mal dazu kommen sollte, dass ihr einer anderen Meinung seid, wie der Vercharterer zum Beispiel der Meinung ist. Punkt 2, Versicherungen. Ja, ganz wichtig, es gibt Haftpflichtversicherungen, also aus meiner Sicht ein Muss, dann vielleicht auch noch die Kautionsversicherung, die meiner Meinung nach auch noch Sinn macht. Es gibt noch ein paar andere Versicherungen, aber diese zwei, die sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen und meiner Meinung nach eben auch abschließen, um hier tatsächlich auch auf der sicheren Seite zu sein im Worst Case. Punkt 3, packen in der Crew. Macht auf jeden Fall ein Crew-Treffen im Vorfeld und wenn ihr weit auseinander lebt, dann macht das irgendwie online. Das kann man ja heutzutage auch sehr schön machen. In der Corona-Zeit haben wir das ja jetzt alle gelernt, dass wir uns über den Bildschirm verknüpfen können, sehen können. Und besprecht die Dinge, die ihr auf den Turn mitnehmen wollt, aber die nicht jeder mitnehmen muss, wie zum Beispiel einen Lautsprecher, einen Bluetooth-Lautsprecher, den ihr da mal mit an den Strand nehmen wollt oder eine Hängematte oder sonst irgendwelche anderen Dinge, die aus eurer Sicht nötig sind für den Turn und den Turn schöner machen oder eine Actionkamera oder solche Sachen. Nicht, dass ihr dann am Ende irgendwie 10 davon da habt. Gut, das nächste ist dann die Proviantliste. Wenn ihr Zeit sparen wollt, nachdem ihr angekommen seid, einfach wichtig, dass ihr hier nach einer Proviantliste zum Beispiel bei uns fragt. Wir schicken euch dann die Liste des Vercharterers und dort könnt ihr dann die Dinge ankreuzen, die eurer Meinung nach in den Kühlschrank sollten, zumindest als Erstproviantierung. Und dann müsst ihr am ersten Tag nicht einkaufen gehen. Der nächste Punkt ist der Transfer. Auch hier wieder eine Erleichterung. Ihr könnt euch fast immer vom Flughafen aus direkt abholen lassen. Einfach Bescheid geben, zu wie viel ihr seid. Ich meine, das wissen wir, das geht aus der Crewliste heraus. Und dann habt ihr hier nicht das Problem, dass ihr 1 oder 2 oder 3 Taxis vor Ort suchen müsst, sondern dass ihr einfach abgeholt werdet. Der nächste Punkt, Early Check-In. Solltet ihr frühs ankommen und auch schon vormittags beziehungsweise um die Mittagszeit oder wie auch immer euer Schiff übernehmen wollen und nicht bis 17 Uhr warten wollen, dann informiert uns darüber, wir geben diese Bitte an den Vercharterer weiter. Der weiß dann Bescheid und kann dann versuchen, das so zu koordinieren, dass euer Schiff tatsächlich auch vorher fertig gemacht wird. Garantieren kann er das natürlich nicht, weil er ja nicht weiß, ob das Schiff nicht eventuell in irgendeiner Art und Weise beschädigt wurde in der Woche davor. Dann würde das natürlich nicht funktionieren. Aber wenn man das weiß und es der Vercharterer umsetzen kann, dann macht er das natürlich gerne, weil er ja auch glücklich darüber ist, wenn die Kunden nicht am Steg warten müssen, sondern wenn die tatsächlich eins nach dem anderen abgefertigt werden können. Das nächste ist, wenn ihr auf dem Wasser seid, die App MySea, gerade für die, die in Kroatien unterwegs sind, aus meiner Sicht ein absoluter Mehrwert für den Segler. Was ich vorher nicht dazu gesagt habe, ist, diese Liegeplatzgebühren sind zum Beispiel in keinster Weise teurer. Im Gegenteil, das ist, wenn ihr darüber bucht, habt ihr eine Preisgarantie, eine Niedrigpreisgarantie, wie es MySea so schön verspricht. Es ist aber tatsächlich so, das heißt, wenn ihr über diese App bucht, dann bekommt ihr den günstigstmöglichen Preis. Und das solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Wir haben letzte Woche, wie gesagt, ein YouTube-Video gemacht, wo wir über diese App gesprochen haben mit dem Chef der Firma, mit dem Axel Dülberg. Ihr könnt euch das ja mal in Ruhe anschauen. Dann das nächste war die Einweisung. Einweisung ganz wichtig, und damit meine ich in erster Linie, dass ihr als Skipper eure Crew auch einweisen solltet und vor allem euren Skipper auch einweisen solltet und ihm auch die Möglichkeit gebt, am ersten Tag schon mal das ein oder andere Manöver zu fahren. Das gibt nicht nur euch als Skipper die Sicherheit, dass ihr wisst, okay, da ist noch jemand, der sich auskennt, sondern eben auch der Crew, und ist meiner Meinung nach etwas ganz, ganz Wichtiges, um ein bisschen entspannter die Woche auch selber zu genießen. Vorletzter Punkt, tanken. Tanken würde ich tatsächlich nicht erst kurz bevor ich dann tatsächlich das Schiff abgeben muss, sondern am letzten Tag schon um die Vormittags- oder Mittagszeit. Da ist die Tankstelle dann fast immer frei. Einfach ranfahren, tanken und dann der schöne Trick in die nächstgelegene Bucht, Anker werfen, den Tag genießen bis kurz vor dem Zeitpunkt, wo ihr euer Schiff zurückgeben müsst. Und dann könnt ihr an der Tankstelle vorbeifahren, wo alle anderen warten, dran zu kommen. Und ihr könnt dann ganz bequem in die Basis fahren. Allerletzter Punkt ist die Mängelliste. Die Mängelliste sollte meiner Meinung nach schon während des Turns immer irgendwo liegen, dass ihr Dinge notieren könnt, die euch auffallen an dem Schiff, die eurer Meinung nach von der Basis behoben werden sollten. Niemand kennt das Schiff in dieser Woche oder in dieser Zeit so gut wie ihr, denn ihr erlebt dieses Schiff die gesamte Zeit über. Und das ist eine riesige Erleichterung für den Vercharterer, für die Basis, dass die einfach wissen, okay, da sind kleine Mängel, die wären denen wahrscheinlich sonst nicht aufgefallen. Sollte es sich um größere Mängel handeln, dann ist es natürlich wichtig, dass ihr die Basis im Vorfeld gleich darüber informiert, am besten telefonisch. Aber es ist natürlich auch eine Erleichterung, so eine Mängelliste während des Turns auszufüllen, weil man dann einfach am Ende des Turns nicht irgendwie darüber nachdenken muss, was hat denn jetzt alles nicht funktioniert oder gibt es denn da überhaupt was? Und oft sagt man dann manchmal gar nichts, und das ist ja auch falsch, sondern man sollte ja hier schon die Dinge einfach auch ansprechen, damit man auch dem Vercharterer die Möglichkeit gibt, hier diese Mängel zu beheben für die nächste Crew. Gut, das wäre dann alles. Das sind jetzt wirklich 10 Punkte, und es gibt, wie anfangs schon gesagt, mit Sicherheit noch viel, viel mehr. Ich hoffe trotzdem, dass ich euch mit diesen 10 Punkten ein paar neue Infos geben konnte. Vielleicht könnt ihr das ein oder andere gebrauchen und auch anwenden. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr euch jetzt auch schon auf euren nächsten Turn freuen könnt, wenn ihr vielleicht auch schon irgendwie gebucht habt und die Vorfreude jetzt gerade genießt, gerade jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen nach Corona. Damit meine ich einfach, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, zumindest schon mal wieder in vielen Revieren zu segeln, ist es natürlich schön, dass man sich einfach wieder darauf freuen kann. Auch ich freue mich drauf, dass ich bald mal wieder aufs Wasser kann. Ist noch nicht ganz so fixiert, wann das der Fall ist, aber ihr werdet mit Sicherheit die Info von mir dann bekommen, wenn ich dann auch selber mal wieder auf dem Wasser bin. Und solltet ihr, wie gesagt, Fragen haben zu einem neuen Revier, solltet ihr chartern wollen, dann meldet euch bitte einfach bei uns unter info@charterbar-yachting.de oder ruft uns einfach an. Wir haben nur Spezialisten bei uns im Haus, die wirklich genau diesbezüglich Bescheid wissen und freuen uns, wenn wir euch ein Angebot für euer Schiff machen können. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über eine Rezension, über 5 Sterne, über ein paar Sätze darüber. Das ist immer schön, wenn man hier so ein bisschen positives Feedback bekommt. Und solltet ihr Kritik oder irgendwelche Wünsche haben, dann bitte auch gerne einfach per Mail an mich. Vielen Dank und bis bald, euer Ümit Uzun. Charterbar Yachting. Einfach mehr.